Guten Mittag. Schön, dass Sie noch alle geblieben sind oder gekommen sind nach Kalter Frühling zu unserem Werkstattgespräch. Also erst das Werk, wir sind die Stadt. Und wir hatten uns dann überlegt, wie kann man eigentlich so ein Riesenövre angehen? Und im Gespräch mit Barbara Pichler, auch bei dem Versuch, das Programm hier in irgendeine Bahn zu kriegen, aus diesem wirklich ausufernden Övre von Dominik Graf, wurde dann irgendwann relativ schnell klar, dass wir uns gerne auf Krimis, auf Fernsehkrimis konzentrieren würden, weil es vielleicht ein wenig edukatives Potenzial bzw. ein gewisses Bedürfnis, vielleicht unbekannterweise, danach gäbe, auch auf solche Dinge zu schauen, wie kann man gerade im Fernsehen, aber auch im Kino Krimistoffe realisieren. Und daraus ergab sich für uns wiederum die Idee, weil Dominik Graf ja auch wahnsinnig viel über Filme geschrieben hat, dass man seine Faszination halt eben auch für Ausgrabungen im deutschen Fernsehen, also wenige Menschen in den letzten Jahren haben ja so intensiv über deutsche Fernsehgeschichte geschrieben, also wirklich frühe deutsche Fernsehgeschichte wie Dominik Graf, dass man daraus einen Weg finden kann, wie man halt eben sowohl ein bisschen über das Werk anderer Leute spricht, wie auch über das eigene Werk und was sich daraus möglicherweise an, sagen wir, allgemeiner ableitbaren herausarbeiten ließe. Wer von Ihnen studiert denn hier Film? Ja, Sie können sich nachher Ihre Scheine bei uns abholen und Sie können Ihren Kommilitonen gerne sagen, dass Sie für den Rest Ihres Lebens durchgefallen sind. Und ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Ja. Genosse Huber, übernehmen Sie bitte.
Ja, genau. Also wir fangen gleich ganz oben an. Einstieg mit einem der Höhepunkte der deutschen Fernsehgeschichte, kann man sagen. Der Kommissar in der Bar. Können wir mal den ersten Ausschnitt haben, bitte? Ein Fest.
Wir zeigen nämlich auch Ausschnitte.
Ja.
Das ist toll.
Verstorbener Herr Brinitsch nimmt den Applaus gerne entgegen.
Genau, also das war aus Der Kommissar, der Serie mit Erik Ode, 1969, die wunderbare Folge Parkplatzhyänen, inszeniert von Zbynek Brünnich, einem der ganz Großen. Der Olaf, willst du den Brünnich-Exkurs machen?
Das dauert ein bisschen. Aber ja, sagen wir es ganz einfach, Jerzy Skolimowski hat in einem Interview letztens gesagt, Zbynek Brünnich ist der bedeutendste Filmschaffende der Nachkriegszeit, den es noch zu entdecken gibt. Tschechischer Filmemacher, der eigentlich sowas wie der Urahn der tschechischen Neuen Welle ist mit seinem Film Vorstadtromanze von, ich glaube, 57 und der in den 60ern unter anderem eine Wahnsinnstrilogie über den Zweiten Weltkrieg gedreht hat und der dann ab den späten 60ern sehr viel auch in der Bundesrepublik gedreht hat, vor allen Dingen für Ringelmann, Kommissar Derrick, der Alte, und in den ganzen Formen. Genau, und in den ganzen Serien immer wieder für einige der ungeheuerlichsten Episoden verantwortlich zeichnet. Also die zwei Derrick-Episoden, die wir uns letztens noch angeguckt haben, Yellow He, eine seiner Entdeckungen, und Mocht im TEE 91, war das? 92?
Na, ein bisschen früher.
Ja, Moment, die sind aber im gleichen Jahr. Die sind beide aus dem gleichen Jahr.
74. Ja, 74. Na, später, Derrick beginnt doch erst 77.
Ja. Ja, das war 77 dann.
Genau, ja. Also das wäre zeitreisetechnisch selbst Brünnich nicht möglich gewesen.
Das sagst du.
Ja, vielleicht.
Eine der vielen wirklichen Preziosen der Regiekultur, wenn man so will, ist ein absoluter Außenseiter, der aber irgendwie nie ein Außenseiter sein wollte, aber der halt einfach sein Ding durchgezogen hat und mal mit mehr Werf, mal mit weniger, und der etwas hinterlassen hat, was wirklich ziemlich einzigartig in der Landschaft steht. Also einen Brünnich-Film verwechselt man mit nichts anderem, im besten wie im schlimmsten Sinne manchmal. Und er hat ein Karel-Gott-Musical gedreht.
Ja, also alles erreicht.
Also es ist, ich meine, was will man mehr? Der hat einen Legionskrimi gemacht, der hat einen Film über Theresienstadt und ein Musical mit Karel-Gott. Also ich meine,
was man auch sieht, also bei seinen Kommissarfolgen, er hat 4 Kommissarfolgen gedreht 1969, da musste er nochmal zurück in die Tschechei, dann gibt es da auch eine Pause, bevor er mit Derrick und der Alte wieder in die deutsche Serienproduktion zurückkommt.
Die hat er mit dem Legionsfilm gefüllt.
Genau, die sind alle, wie man hier schon ahnt, sehr oft konstruiert um ein einziges Lied, das sich die ganze Folge unbarmherzig durchzieht. In diesem Fall das wunderbare Ghost Rider in the Sky. Es gibt eine andere, wo es zwei Apfelsinen im Haar, genau, ja. Frau Skall, durch, ich glaube, das kriegen wir vielleicht später sogar noch zu hören, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Die auch eine irrsinnige Freiheit in der Inszenierung einfach haben. Also das sieht man denen halt auch an. Also hat man ja jetzt schon gemerkt, der schenkt sich nichts. jetzt sehen wir uns. Ich glaube, wir haben lange genug übergeleitet. Noch gleich einen zweiten Ausschnitt. Wir gehen wieder ins Wirtshaus. Es wird viel getrunken werden im Rahmen dieser Ausschnitte. Kann ich auch schon ankündigen. Das ist auch deutsche Fernsehgeschichte von damals. Wie heißt diese Webseite? Der Kommissar im Delirium?
Genau.
Ja, da gibt es eine, wo da alles verzeichnet ist. Welche Getränke in welcher Folge? Wunderbar. Jetzt sehen wir aber mal einen Ausschnitt aus einem Film von Dominik Graf zuerst. Und zwar Das unsichtbare Mädchen. Da sehen wir jetzt auch eine Szene in einem Wirtshaus. Falls die Technik, die wunderbare Technik schon soweit ist.
Da spielt dann eher der stramme Max eine Rolle.
Ja, auch schön.
Ist weniger eine Trink als eine S-Episode sozusagen.
Also so nebeneinander gesehen habe ich die beiden Szenen natürlich noch nie. Das überrascht mich jetzt auch, dass es da auch in den Schwenks und in der Art und Weise, wie die Kamera versucht, sich den Raum zu erobern, doch gewisse Ähnlichkeiten gibt. Wobei ich diese unfassbaren Mount Rushmore-Einstellungen da bei dem Kommissar mit den drei, könnte man von uns jetzt auch machen. So hier. Die finde ich schon wirklich erstaunlich. Die fand ich auch beim ersten Mal einfach einen genialen Zug. Also ich meine, es geht ja in beiden Filmen, in beiden Ausschnitten vor allem darum, eine Spannung in so eine Szene reinzukriegen. Eine Spannung, wo das, was an der Oberfläche geredet wird, eigentlich vollkommen unerheblich ist, während die Bilder, die Timings, die Blicke, die natürlich Getränke, das ist ja eh klar, eigentlich die Hauptrolle spielen. Also bei Brinic ist natürlich, dann kommt das, sein großes Talent für das Genre der organisierten Musikfolter dann irgendwie noch dazu, indem er einfach in jeder Szene in jedem Film ein und dieselbe Musik so oft wiederholt, bis es einem so auf die Nerven geht, dass man quasi freiwillig gesteht. Ja. Schlimmer geht's nicht. So, dasselbe haben sie, glaube ich, bei Lili Marleen mit Giancarlo Giannini versucht. Ich habe so den Eindruck, dass sich schon manchmal unterirdische Linien so von was man gesehen hat, und man muss ja bedenken, dass für meine Generation waren ja diese Reinecker-Filme im deutschen Fernsehen erstmal grundsätzlich der Klassenfeind. Also so wie diese alten Herren getrunken und gequatscht haben, also auch diese Reinecker-Dialoge, die ja doch sehr inhaltlich sind an vielen Stellen, das war natürlich genau das, was wir nicht wollten. Und dann haben wir dann eben sowas gemacht wie die Serie Der Fahnder, von der ja gestern auch eine lief, und dachten, wir unterscheiden uns grundsätzlich von allem, was vorher im deutschen Fernsehstall so irgendwie zu sehen war. Und dann, wenn man älter wird, merkt man auf einmal, na, so groß ist der Sprung dann aber doch nicht gewesen. Okay, wir hatten Jalousien an den Fenstern und keine Eichenschränke mehr in den Büros. Und die Dialoge sind vielleicht manchmal etwas flotter, wie man so sagen kann. Aber die Art und Weise, wie man dann plötzlich irgendwie solche Szenen inszenierte oder sie sich erobert hat, meine Generation hatte ja keine Väter, die ihnen quasi gezeigt haben, wie man Genrefilm macht, sondern die Väter oder großen Brüder, die wir hatten, waren alle auf dem Weg zu Weltniveau nach Cannes und auf Coppolas Veranda irgendwie nach Kalifornien. Da konnte man nicht sehr viel lernen. Man musste sich das in gewissem Sinn selber erobern, vielleicht auch ein Teil dieses Bruchs irgendwie zwischen Heimatfilm, Deutschland, diesem seltsamen Land, und dann hinterher quasi Autorenfilm, als würde überhaupt nichts mehr wachsen, außer Autorenfilme auf den Bäumen, und dann musste man sich wieder die nächste Welle gewissermaßen erobern. Aber diese Arten der Spannungsinszenierung, die würden sich sicher, wenn man weitersuchen würde, durch viele Sequenzen noch durchziehen, als hätte man dann doch, obwohl man der Kommissar natürlich irgendwie eigentlich eben, wie gesagt, eine Art Klassenfeind war in meiner Filmhochschulzeit, obwohl man die nebenbei eingesogen hat und sie dann auch als Leben versucht hat, irgendwie in die eigenen Filme, sind ja sogar diese beiden Ausschnitte trennen etwa 40 Jahre oder so, dann wieder einzubauen. Das ist schon seltsam, wie das spielt. Das fand ich jetzt auch eigentlich für mich auch ein verblüffendes Beispiel, ehrlich gesagt. Obwohl ich es ja vorher gelesen habe, aber dass da so, ja.
Schreibt man so eine Szene eigentlich relativ früh oder relativ spät? Und inszeniert man die eigentlich früh oder spät? Weil das sind ja das sowieso, aber auch im Arbeitsprozess, weil das ist ja eigentlich wirklich so ein Kraftfeld, aus dem sich ja etwas entwickelt. Wobei man sagen muss, jetzt bei dir, das ist eine ganz frühe Szene im Film.
Ja.
Und beim Kommissar ist es eine ganz späte Szene.
In der Mitte, es ist ziemlich genau die Mitte der Folge.
Ja. Ja, genau. Also in meinem Fall ist es die Einführungsszene im Prinzip. Vorher hat man nicht sehr viel mehr gesehen als dieses Mittelalterfest, ja. Und ein Hubschrauberflug irgendwie von der Provinzhauptstadt in dieses Nest, wo das jetzt spielt. Und man soll im Grunde eben, also ganz deutlich spüren, dass der stramme Max natürlich ein Nebenschauplatz ist, wie man sich vorstellen kann, während es eigentlich um die Bilder an der Wand geht und um die rote Linie. Da liegt die Spannung drauf. Also die Idee der Inszenierung ist, wenn ich das mal so sagen darf, so, dass man quasi diese beiden, die ja gar nicht, das sind ja gar keine Schauspielereinstellungen, sondern das ist ja, also das Bild an der Wand, ausgehend von der Frau, die sich da unbedingt noch schminken muss und die Sonne, dann geht das da über wie so ein irrwisches Licht über diese seltsamen Dinge an der Wand, die der Ronny Zerfeld als Neuankömmling und auch gar nicht irgendwie vertraut mit dem Ort und mit dem Fall, der da dahinter steckt, der sich langsam in dem Film so erhebt wie ein Dämon aus einem Dorfteich gewissermaßen. Und diese rote Linie sind eigentlich die Haupteinstellungen. Und man gruppiert alles andere im Grunde choreografisch drumherum. Auch die Beiläufigkeit der Schwenks, die die Leute da miteinander verbindet, ist dazu da, um sozusagen eigentlich die überhaupt nicht beiläufigen Einstellungen, stummen Einstellungen, Details, wie man so sagt, die sind die Hauptsache. Die Schuhe, die über die rote Linie gehen, die Bilder an der Wand und die Inschrift. Die ganze Dynamik der Szene dreht sich um die herum, wie um das eigentliche Zentrum, von dem man auch beim Musikeinsatz dann schon ahnt, da steckt irgendwas dahinter, sollte man zumindest, sonst wäre es misslungen.
Wobei der stramme Max ja gar nicht so ein Nebenschauplatz ist, denn da wird ja etwas verhandelt, worum es dann ja die ganze Szene auch geht, nämlich Konsens, weil sie reden ja, strammer Max, mit der und der Art, mit dem und den Schinken, ja, sehe ich auch so, mit dem und dem Brot, ja, sehe ich auch so, also es geht ja die ganze Zeit um den Konsens und den Dissens in dieser Szene.
Also der stramme Max war mehr oder weniger ein Dialog, der uns quasi 24 Stunden vorher eingefallen ist. Er hat also, über irgendwas müssen sie ja reden. Und dann war das in seiner Belanglosigkeit, aber vielleicht auch in seinem Konsensschaffung genau das Richtige, um den eigentlich zutiefsten Dissens, der da unten drunter liegt, exakt, in der Szene, umso stärker rauszubringen.
Davon abgesehen ist der stramme Max niemals nebensächlich.
Genau.
Ich habe leider gerade von der Technik erfahren, dass wir um einen Österreich-Bezug gebracht werden. Wir hätten eigentlich als nächstes gezeigt einen Ausschnitt mit Sieghard Rupp aus der Tatortzeit, aus dem Film Kressin stoppt den Nordexpress. Da hätte man sehr schön gesehen, wie Sigi Rupp im Nordexpress aus Dänemark nach Deutschland reinfährt. Mit einer wunderbaren Dänin schickert. Dadurch wären sie sehr abgelenkt gewesen davon, dass im Hintergrund die Landschaft vorbeizieht. Tatsächlich, weil nämlich, ich zitiere aus der, wie heißt das so schön, hätten sie es gewusst Sektion von damals, die Dreharbeiten im Nordexpress, für die Bundesbahn einen Sonderwagen zur Verfügung stellte, dauerten 15 Tage, in denen die Crew ständig zwischen Köln und Aarhus in Dänemark hin und her fuhr und dabei 8000 Kilometer Strecke zurücklegte. Das war im Jahr 1971, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Wir sehen jetzt stattdessen einen Ausschnitt aus dem Jahr 2010 aus der Serie Im Angesicht des Verbrechens.
Absolut österreichbezugfrei.
Ja, genau, aber auch mit einem Zug. Es dauert noch ein bisschen. Ja, dann reden wir vielleicht vorher noch kurz, wenn wir schon
Österreich-Bezug sind.
Nein. Bei Österreich sollen wir über Kottan reden. Das ist ja eigentlich der wichtigste Krimi-Bezug in Österreich.
Das ist eher deine Aufgabe. Ich kann eher über den Nordrhein-Westfalen-Bezug bei Kressin reden, aber mach mal.
Nö, aber Kottan ist ja auch für dich eine Bezugsgröße auf eine gewisse Art.
Ja, oder? Kottan, also zumindest die ersten 4, 5, dann wurde es, glaube ich, auch den Bundesrepublikaner dann doch etwas zu albern.
Ja, ist ja auch so.
Aber bis dahin war das schon etwas, bis nie da gewesen ist. Also das begann mit dem großartigen Peter Vogel da, der diese ersten zwei Folgen hat er gemacht. Die sind von einer tiefen Qualtingerschen Bösartigkeit irgendwie von Wien in den Randbezirken oder in den Gartenlauben, glaube ich, in den Campingplätzen und dem wunderbar, ganz großartig. Und auch da hat man das Gefühl, wie bei Brinnig, dass im Fernsehen eine Entfesselung der Inszenierung möglich war, wie sie eigentlich komischerweise im deutschsprachigen Kino ganz, ganz selten irgendwie vorkommt. Diese Wildheiten, die man hier jetzt auch bei Brinnig gesehen hat, die man bei Kottan auch nachweisen könnte. Dieser Wahnsinn, wo dann irgendwie, da laufen dann irgendwie drei Leute am Rande einer Kiesgrube entlang und drunter kommt so eine Schrift, die nächste Verfolgungsschlag dauert 15 Minuten, mit dem Ergebnis, dass der Gesuchte entkommt. Also wer sich jetzt irgendwie ein Bier holen will, der kann jetzt mal an Eisen gehen oder sowas. In Wirklichkeit dauert es dann doch nur 90 Sekunden, weil dann ist die Schrift durch und dann kommt die nächste Szene. Aber diese ganzen Frechheiten, die man sich daraus genommen hat, von denen bäumen wir ja heute nur noch, hat man eigentlich auch damals nur von geträumt und war erstaunt, dass dann plötzlich in Österreich sowas stattfinden kann.
Wir sehen leider keine Zugfahrt, tut uns leid, die Bundesbahn.
Man könnte natürlich jetzt über die Bundesbahn reden, weil das, was du vorhin erzählt hast, dass man dort irgendwie, was, 8 Wochen lang oder 8 Tage lang?
Acht Tage lang, das, na, 8000 Kilometer waren es, ja, 15 Tage lang. Also das war 1971 möglich. Im Angesicht des Verbrechens hingegen, erzähl, wie es für dich war, so zugesehen. Da gibt es eine sehr lange Zugfahrt draußen nach Weißrussland.
Ja, die erste Erfahrung mit der Bundesbahn, die ich hatte, war 1994, 93 bei den Siegern, wo es eine Nachtfahrt gibt, wo der Herbert Knaub seine Familie versucht in Sicherheit zu bringen, in die Provinz fährt. Und da war es schon so, dass man eigentlich keinen Zug wirklich zum Fahren noch mitbekam, sondern man bekam irgendein Ding auf dem Abstellgleis und musste dann dafür sorgen, dass sie sich in irgendeiner Weise draußen Lichter bewegen, die halbwegs so aussehen, als würde der Zug fahren. Das ging damals noch. Bei angesichts des Verbrechens hatte sich die Lage durch Medorn und andere Gesellen irgendwie und diese Konzernmentalität der Bundesbahn immer mehr verschlimmert. Es wurden also monatelang Drehbücher und Szenen geprüft, ob das überhaupt erlaubt sei, solche Szenen in der Bundesbahn zu drehen. Es hat dann dazu geführt, dass wir den Zug komplett geändert haben. Wir haben überhaupt keinen Bundesbahnzug genommen, sondern einen alten Waggon, einen ausrangierten DDR-Majestätswaggon sozusagen, in dem die dann in die Ukraine fahren, weil die Szene mit Herrn, ich weiß nicht, welche ihr zeigen wolltet, aber die mit Herrn Stegemann und Frau, dem Mädchen, der Ukrainerin, die
genau,
mitfährt, die wäre in der Bundesbahn nicht denkbar gewesen. Da wären wir sofort wieder vom Gelände geflogen sozusagen.
Also wegen Inhaltlichem?
Ja. Das sowas gibt es nicht in der Bundesbahn. Nein? Neulich habe ich eine DVD-Dings zu dem italienischen Film von Aldo Lado, Night Train, geschrieben. Der beginnt ja in München, in der Nähe des Bahnhofs, und dann findet eine absolute Höllenfahrt statt zwischen München und dem Brenner, wo die Leute dann aussteigen müssen, was damals wirklich relativ häufig der Fall war in den 70ern, weil in Tirol ständig, Südtirol, drohten Bombenattentate und so weiter. Und dann sitzen die in einem stillgelegten Zug, der aber dann irgendwann fahren soll, und was sich dann da abspielt in diesem Nachtzug sozusagen auf dem Abstellgleis, das davon kann Herr Medorn oder Herr Grube nur träumen. Das ist wirklich großartig. Strengstens verboten. Heute müsste der eigentlich auf den Bundesbahn-Index sozusagen solche Filme. Und so ähnlich war das mit der Stegemann und der Szene mit ihr auch. Der Punkt ist halt, dass man fahren mit dem Zug kann man sowieso gar nicht mehr. Das kann man vergessen. Man muss im Grunde die Dinge heute so aufsplitten, dass man ein stehendes Zugabteil hat, dass man möglichst dichte Vorhänge dann vor die Fenster hängt, damit der Second-Unit-Kameramann dann in der Ukraine, wohin es ja gehen sollte, durch ganz Polen durch, mit einer Kamera quasi der nimmt dann so ein Stück Vorhang mit, hängt das in das gemietete Abteil und tut so, als führe er quasi mit dem Zug jetzt wirklich in die Ukraine. Dann stellt er sich noch ab und zu außen irgendwie in der Ukraine an vorher abgemachte Betze oder in Polen, lässt den Zug vorbeischießen außen, und in der Gesamtschnitt kommt dann die Idee zustande, dass wir tatsächlich alle in der Ukraine waren. In Wirklichkeit war es nur der Second Unit Kameramann mit Assistent, nicht mal ein Tonmann.
Sind das eigentlich Sachen, die man sich dann beim Schreiben überlegt? Oder sind das so Sachen, die man willentlich erstmal ignoriert? Nach dem Prinzip, ja, ja.
Naja, bei Angesicht des Verbrechens war es ja so, dass der Autor im Grunde sämtliche, Wolf Baselow geht ja eigentlich journalistisch vor, das heißt, der war in der Ukraine, und der war nicht nur in der Ukraine, sondern hat sozusagen dort mit örtlichen Unterweltsbossen sich irgendwie unterhalten, und wenn es nach Baselow gegangen wäre, dann hätten wir locker den ganzen Film in der Ukraine drehen können, weil da offenbar die Herrschaften, mit denen er da gesprochen hatte, für alles offen waren gewissermaßen. Das konnte man dann aber verstehen, dass der Berliner Produzent das nicht unbedingt wollte, diese Art der Kooperation, europaweiten Kooperation. Und deshalb waren wir dann am Ende doch irgendwie auf Berlin und Polen quasi angewiesen.
Na, ich dachte jetzt mal eigentlich mehr mit dem Bahnfahren, wenn man ohnehin schon weiß, dass man sich da so einen logistischen Albtraum da einfängt, wo man dann eh schon wieder mehr Generve hat mit Medorn-Klonen und Ähnliches.
Ja, ich würde in jedem Fall nach diesen beiden Erfahrungen auf alle Fälle, also wenn ich ein Drehbuch kriege, mit einer Zugfahrt warnen. Also da müsste man, aber es gibt halt dann auch so Abschnitte wie die Reisen, es sind ja zwei Reisen, die in die Ukraine unternommen werden im Angesicht des Verbrechens, von denen ich das Gefühl habe beim Lesen, das müssen wir irgendwie hinkriegen, wurscht wie, weil es hat, Es hat sozusagen, ja, die erzählt ja auch die Rückkehr des Helden eigentlich an seine Wurzeln. Und wenn sie dann da in diesem Bahnhof hängen bleiben, ja, zwischen Weißrussland und Ukraine und mit dieser Musikband und den, genau, Damen, das ist halt dann so grandios. Da ist die Mühe des Teils davor dann auch egal, als Regisseur.
Sind wir für den nächsten Ausschnitt bereit? Ja, da gibt es jetzt vielleicht doch noch eine Zugfahrt, wenn ich mich recht erinnere. Zu viel versprochen. Das wird jetzt ganz meditativ und entspannend. Da sehen wir jetzt mal sehr, sehr lang das sehr schöne, spröde Franz-Peter-Wirth-Inszenierungsprinzip, wie man an einen abgelegenen Ort kommt. Ein Ausschnitt aus seiner Serie Alexander II, die letzte Folge mit dem schönen Titel Ping Pong. Das ist die letzte Folge von einer Serie. Es geht tatsächlich, diese Figur hat einen Doppelgänger, das ist ein bisschen der Aufhänger dieser Serie. Und da kommt es zu einem Showdown, der spielt an einem abgelegenen Ort, eben in dieser Gondelseilbahn, die man wiederum nur über diesen Zug, den Sie am Anfang gesehen haben, erreichen kann, was alles sehr, sehr lange dauert. Wir empfehlen zum Vergleich, dass Sie sich nächsten Sonntag vielleicht mal das Ende von Die Sieger von Dominik Graf ansehen, wo es auch mit einer Seilbahn eher ziemlich zugeht, dass alles dramatisch sehr viel verdichteter ist. Und ich habe das Beispiel auch ausgewählt, weil es interessant ist für mich sozusagen eher diesen Bruch darzustellen, der, glaube ich, für dich schon ein wichtiges Erlebnis war, als du begonnen hast, Fernsehen zu machen, bei der Fahnda und bei diesen Dingen und begonnen hast, dir eigentlich Action-Inszenierung beizubringen, weil es das in diesem Sinne im deutschen Fernsehen nicht gab. Da gab es eigentlich keine Tradition dafür.
Naja, es gab schon was und es war ja auch manchmal überraschend, wenn man sich die alten Filme angucken, was die dann doch zusammengebracht haben. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie, wenn Sie das sehen, das empfinden. Klar kann man jetzt sagen, das ist vielleicht etwas lang.
Ja, na, aber so, es ist wunderschön.
Also, aber es ist, genau, es ist sehr schön, vor allem die Geräuschdramaturgie ist ziemlich interessant, so, finde ich. Es ist auch das Ende einer langen Serie.
Also ja, sechsmal 1 Stunden.
Ja, man sollte das aushalten gewissermaßen. Trotzdem war dann irgendwie klar, dass man so ab Anfang der 80er einfach das Tempo irgendwie anziehen musste. Also dass die Geschwindigkeit, die eigene Rhythmusbefindlichkeit hatte sich irgendwie generationsmäßig leicht verschoben. Und das betraf dann eben nicht nur solche Weginszenierungen, die natürlich Spannung aufbauen müssen und auch dementsprechend eine gewisse Langsamkeit auch haben können, aber eben dann doch auch nicht zu sehr, sondern es betraf auch die Schauspieler und ihre Geschwindigkeit, es betraf die Schauspieler und ihre Sprechgeschwindigkeit und war dann einfach eine Art von, ja, also man musste quasi da so 83, 84 ein bisschen wie so eine Art von Jungvolk da irgendwie reinstürzen und sagen so, ab jetzt machen wir das alles anders, es muss ein bisschen schneller gehen. Und das ist dann stellenweise bei Schauspielern auf Widerstand gestoßen, weil die eben in einer vollkommen anderen, gewohnt waren, in einer anderen Art und Weise Spannung zu erzeugen, mit Texten umzugehen. Habe ich gestern ja schon gesagt, Fragen sozusagen, also ausreden zu lassen, bis die Antworten kommen und so weiter. Und das ist schon die Kultur, die vor uns lag, also die vor der, zumindest im Fernsehen, die eine ungeheure Länge in sich hatte, die auch keine formatierte Kultur war, so wie bei uns. Die konnten ja dann, die hatten dann eine Folge, die war so lang und die nächste war dann wieder anders lang. Mei, halt so, wie es gekommen ist. War ja da absehbar in den 80ern schon, dass das irgendwann vorbeigehen müsste und man müsse sich dann irgendwie da auch beim deutschen Fernsehen sozusagen nach den vorgegebenen Tempi richten. Und das auch das allein von außen, diese immer stärker wachsende Vorgabe von Tatorte dürfen nicht länger sein als so und so. Und auf, die haben natürlich auch ganz praktisch zu einer anderen Inszenierungsform geführt. An sich waren die Vorbilder, die wir uns gesucht haben für die Actiongeschichten im Fernsehen oder auch dann im Kino, keine Deutschen. Also an sich sind die deutschen Filme bei uns so unter grundsätzlich uninteressant gelaufen. Sowas wie Brinnig musste man später als erwachsener Regisseur dann irgendwann entdecken. Als sozusagen pubertierender Regisseur war man komplett irgendwie auf amerikanische oder französische Filme angewiesen. Die Franzosen haben einem damals eigentlich am besten vorgemacht, was mit kleineren Budgets auch in Mitteleuropa zu gestalten ist. Bei den Amerikanern konnte man immer darauf halt sagen, naja, mei, die haben mehr Zeit, die haben mehr Geld, die haben mehr Aufwand, die können sich das leisten. Trotzdem war der Versuch immer dann da, amerikanische Tempi und amerikanische Action in deutsche Filme zu ver-, also ich kann es wirklich nur das Wort Versuch dreimal unterstreichen. Es hat lange gedauert, bis es, glaube ich, dann einigermaßen für bestimmte Momente mal irgendwie auch ansehbar war.
Aber es ist ja ein bisschen, dann kommt man aus so einem gewissen Widerspruch, ja, dass du einerseits sagst, keine Väter gehabt und so, und andererseits, wovon du immer sprichst, die Handwerklichkeit ist ja etwas, was eigentlich so über klassische Assistenzgeschichten funktioniert hätte. Also wäre für dich das, was du hättest lernen wollen, eigentlich erlernbar gewesen von Leuten wie jetzt, was wir jetzt gerade gesehen haben, ja. Franz Peter Wirth, oder du bist ja auch ein großer Fritz-Umgelter-Fan. Mhm.
Ja, bei Umgelter hätte man schon, glaube ich, was lernen können. Aber es ist auch, also diese ganze Assistenzkultur, dass aus Regieassistenten dann später Regisseure werden, die war ja da auch schon am Runtergehen. Es begann die Zeit der Filmhochschulen. Das heißt, um Regisseur zu werden, ging man dann auf eine Filmhochschule und hat sich nicht durch den ganzen Betrieb irgendwie von unten hoch gedient. Und so einer wie Aldridge hat ja nicht zu Unrecht auch gesagt, dass man von anderen Regisseuren, der war lange Zeit Regieassistent, eigentlich nur von den Fehlern der Regisseure lernt. Denn wie sie es wirklich da, wo es dann gelungen ist, gemacht haben, kriegt man an Drehorten manchmal ganz selten mit, weil das auch ein bestimmter Magic ist, der, glaube ich, Regisseure dazu befähigt, aus Szenen etwas zu machen, was man vorher gar nicht drin gelesen hat und was man, wenn man beschäftigt ist als Assistent, da ist man auch dauernd unterwegs und muss irgendwie organisieren, dann hat man den eigentlichen Clou des Moments, wo der Regisseur ganz und gar die Sache an sich gerissen hat und die Szene anders hat werden lassen, hat man vielleicht gar nicht mitbekommen.
Ja, wobei das ist dann etwas ist, was mir japanische Regisseure, wo diese Kultur der Regieassistenz ja immer noch sehr viel stärker ausgeprägt ist als hier, immer gesagt haben, das Genie kannst du nicht lernen. Ist egal, bei wem du eigentlich in der Lehre bist. Das Einzige, was du lernen kannst, ist, wie du ein Set am Laufen hältst. Mhm. Und das wiederum kann dir keiner an der Filmhochschule beibringen, weil du niemals selbst bei Produktionen unter dem realen Druck einer Produktion bist.
Nein, das ist ja das, was ich gesagt habe, dass man an Filmhochschulen natürlich auch irgendwann mal lernen sollte. Es ist 17 Uhr, um 18 Uhr geht die Sonne unter und du hast noch 5 Seiten Text. Was machst du jetzt? Ja. Das ist nicht zu den, also ich habe noch kein Seminar gelesen, wo über sowas gesprochen wird, ist aber ein relativ praktischer Zugang. Ich glaube ja doch, dass man viel mehr aus dem lernt, was man nicht machen will, als aus dem, was man machen will. Also das wieder, die Wiederholung von Dingen, die man toll findet, ist wahrscheinlich so irrsinnig schwer, dass man sich davon gleich absentiert und sagt, das kann ich sowieso nicht, ja, gewissermaßen, dann mache ich jetzt erstmal das, was die anderen, also mache ich das anders, was die anderen falsch gemacht haben, gewissermaßen, und taste mich durch negative Auslese vielleicht langsam irgendwo dahin vor, dass ich dann dahin komme zu dem, was ich will. Denn es ist ja auch, wenn du erwachsen wirst als Regisseur, du musst ja auch selber erstmal rausfinden, wie das Material gewissermaßen auf dich reagiert. Das heißt, was von dem, was du dir vorstellst, kriegst du eigentlich am Ende überhaupt so hin? Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die ich mir mal gedacht habe, die habe ich bis heute nicht. Ich kann es vielleicht auch einfach nicht. Und was von dem, was ich beherrschen wollte, hat sich mir dann doch sozusagen geöffnet und habe ich bis heute habe ich die Chance, das wirklich umzusetzen. Sehr schwierig. Also jeder Regisseur ist ja auf wirklich fatale Weise bildet sich in dem ab, was er an Material belichtet. Das mag eine noch so kleine Vorabendserie sein. Du bist unwiederbringlich in dem Ding drin, in jeder Hinsicht. Sieht man oft manchmal Jahre später erst, wenn man drauf guckt, aber es ist so. Das ist beim Regieführen irgendwie eine unangenehme Begleiterscheinung. Damit muss man rechnen. Und man sieht in diesen Abbildungen, in diesen Footprints, die man da in dem Material hinterlässt, dann irgendwann eben, was für Abdrücke möglich sind und was für Abdrücke einfach sich nicht abbilden. Also wo du etwas willst und du kriegst es einfach nicht hin, weil du für bestimmte Dinge halt dann auch vielleicht nicht gemacht bist. Das ist dann doch viel persönlicher, als man so denkt. Also es gibt Anteile des Regieberufs, die haben wirklich ein bisschen was so mit Magic zu tun, was klappt und was nicht klappt. Und du findest hinterher die Antwort nicht raus, warum das jetzt zum 7. Mal wieder nicht hingefahren hat.
Warst du eigentlich damals bei der Bavaria am Anfang angestellt? Das ist was ich dich immer fragen wollte, weil ich das so interessant fand. Du arbeitest für die Bavaria von außen gesehen halt wirklich wie ein Vertragsregisseur. Hast du eigentlich einen Vertrag mit denen gehabt? Hast du ein Monatsgehalt bekommen? Hast du Dinge von denen vorgelegt bekommen oder gab es da sozusagen nur so ein fester, freier Verhältnis?
Nein, das war fest. Also ich hatte angefangen während der Filmhochschule auch um Geld zu verdienen, Drehbücher zu schreiben, auch Seriendrehbücher, so von, was weiß ich, Inspektor Wanninger und Auf Achse und so weiter. Und habe dadurch irgendwie das Studium finanziert und mit Schauspielerei zum Teil. und habe dann eine Chance bekommen nach dem zweiten Gesicht, den ich, also meinem ersten größeren Kinofilm, den ich selber nicht so gelungen fand, aber dann von der Bavaria eben Vorabendserien, Komödien eigentlich zu inszenieren, die vollkommen abseits dessen lagen, was ich bis dahin gemacht hatte. Umso erstaunlicher, dass das Angebot überhaupt an mich erging. Und dann habe ich allerdings in sehr schneller Folge, weil die haben dann halbwegs funktioniert, Angebote von denen immer wieder bekommen, immer mehr. Ja, das Jahr 83 zum Beispiel habe ich 6 Folgen einer Vorabendserie, 3 Folgen einer längeren Vorabendserie und am Ende des Jahres noch Treffer gedreht. Also das ging damals. Innerhalb, aber immer für jedes, also die Lohnsteuerkarte sozusagen, immer für jedes Projekt extra. Das war eine Industrie, die quasi Leute brauchte, Regisseur, das waren schon die Leute, mit denen man da gearbeitet hat, in den Positionen von Beleuchtung, Technik und so weiter, das waren die, die solche Szenen gedreht hatten, ein paar Jahre vorher, mit Franz-Peter Wirth, der da wirklich, also dann schon zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, ob der überhaupt noch dann aktiv war.
Ja, der hat noch Tatort.
Aber auch da hatte man auch mit denen, mit den Beleuchtern, mit den Kameraassistenten von dort, die alle ziemlich gute Handwerker waren, ausgebildet wirklich bis ins Letzte, auch mit denen musste man, ähnlich wie bei den Schauspielern, einfach auf Tempo kommen. Es gab vorher eine Ansage, vergiss bei einer Vorabendserie irgendeine Form von Qualität. Das geht nicht, du musst 5 Minuten am Tag drehen und schaffst da keine cineastischen Meisterwerke. Das sind natürlich die Art von Ansagen, die junge Regisseure dann erst recht quasi anstacheln. Das wollen wir doch mal sehen. Und hat natürlich trotzdem nicht geklappt, aber immerhin hat man den Laden mal irgendwie auf Tempo gekriegt, das schon. Das herrliche Reich der komplett industriellen Herstellung, ohne dass irgendjemand Meisterwerke von einem erwartet hat oder irgendwelche Alleinstellungsmerkmale, die jetzt in dieser Serie unbedingt sichtbar sein müssen, sondern man sollte einfach irgendwie verfilmen, was da steht und das handwerklich okay. War schwierig genug. Aber diese Art von niederem Handwerk gewissermaßen, in der man dann aber am besten lernt, wie es vielleicht zum höheren Handwerk mal kommen könnte, die findet man heute in der Art und Weise eigentlich, ehrlich gesagt, nur noch in so einer industriell verlässlichen Ablauf in der Soap oder so. Weil alle anderen Filme werden ja in solchen also das gibt ja gar nicht mehr so eine serielle, so eine Versicherung. Es gibt auch kein Verhältnis mehr, wo Fernsehsender Firmen mit einem solchen Produktionsvolumen belasten, sodass einfach die Leute, die dort angestellt sind, wissen, sind auf Jahre hinaus mit Projekten versichert. Inzwischen ist das Ganze ja ein unglaublich flexibler Apparat, wo niemand sich sozusagen sicher fühlen soll in dieser Industrie. Also man für jedes Projekt extra nochmal gekämpft wird.
Also man ist quasi zum Alleinstellungsmerkmal und zum Meisterwerk verdammt.
Ja, gewissermaßen. Das macht die Filme ja oft auch so schwer erträglich.
Aber ist das auch so, weißt du das, zum Beispiel bei doch so Serienproduktionen, die dann, sagen wir, ein längenähnliches Format hätten wie der Fahnder und was heute, weiß ich, sowas wie Kriminaldauerdienst oder so, weißt du, wie da zum Beispiel Umstände wären?
Also nur, weil ich mir... Ja, KDD war ja schon, das war ja auch eine Serie, Serie, die versucht hat, irgendwie was herzustellen, was es bis dahin auch nicht gegeben hatte, also auch mit einer bestimmten Sprache, mit einer Kamerasprache, die sich unterschieden hat von allem anderen, also Handkamera und so weiter,
ja, hat sich ja auch...
Ja, sehr amerikanisch sozusagen. Und hat sich ja auch dann in dem Sinn auch durchgesetzt, aber eben nicht beim Publikum am Ende, was mal auch nicht weiter verwunderlich ist. Ich glaube, dass das, was jetzt an Konfektionsware gemacht wird, eigentlich gewissermaßen einerseits unter Druck steht, einzigartig zu sein, wie eben gesagt. Andererseits dürfen aber bestimmte Margen nicht mehr überschritten werden. Ja. Also der Wahnsinn, den sich der Brinnig da erlaubt hat in der Szene, da wären die Leute, glaube ich, die hätten den bei dem Ansicht der Muster bereits entlassen. weil sie sich nicht hätten vorstellen können, wie aus diesem Schärfenverlagerungsorgie, wie daraus wirklich eine spannende Szene hätte werden können. Da werden sämtliche handwerklichen, wie soll man sagen, Abmachungen so übertreten. Allein die heutige zum Beispiel, heute wird ja ganz scharf darauf geachtet, dass die Leute möglichst oft von vorne fotografiert werden, vor allem wenn sie reden. Also dass man die POV-Regel, jeder, aus welcher Sicht gucken wir auf den Nächsten, die Leute müssen sich wirklich angucken. Bei uns hat das damals nichts ausgemacht, wenn wir ganze Minuten lang quasi die Figuren nur von der Seite oder sogar aus dem Halbprofil abgewandt ihre Dialoge haben halten lassen. Das galt dann irgendwie als schick oder so. Inzwischen ist die Filmsprache, es gibt eben einerseits die Wackelei, die also irgendwie so eine Art von Avantgarde suggeriert. Und es gibt auf der anderen Seite dann aber eine unglaublich konservative Haltung dem gegenüber, wie das Kino, also wie man eine Szene aufbauen sollte.
Und deshalb denke ich, dass solche sanften Revoluzzer wie Herr Brinnig da nicht zwei Tage überleben würden.
Das ist vielleicht ein Stichwort, um nochmal Brinnig und Wahnsinn zu inspizieren. Nochmal vom Kommissar einen Ausschnitt bitte, Nummer 6, aus der Folge Der Tod einer Zeugin. Ein Wunder steht uns bevor.
Ein Wunder.
Er schrieb tatsächlich ein Wunder.
Ein Wunder, deswegen ist er immer die Wunderszene.
Ist er in einer Einstellung.
Es gibt auch eine andere Folge, die wir jetzt leider nicht auch noch zeigen können, das wäre dann zu viel Schönheit, aber eben quasi, dass es was Besonderes war, wie er Ode per se in Szene gesetzt hat. Da sagt er, die Folge heißt Der Papierblumenmörder, wunderbarer Titel. In Papierblumenmörder tanzt er sogar. Ich sagte, der Kommissar soll tanzen. Es gab eine dreitägige Beratung, ob der Kommissar tanzen darf, aber ich habe es durchgesetzt. Er hat getanzt. Das erzählt vielleicht auch ein bisschen was über den eigenen Umgang mit Serienfiguren von Erik Ode, also von Brünnig. Es gibt auch sehr verrückte Derek-Folgen bei ihm. Also die beiden, die wir schon vorher erwähnten, als wir die wieder gesehen hatten, da wirkt Horst Tappert wie verrückt eigentlich teilweise. Wirklich wie verrückt. So erinnert man eigentlich nicht.
Wobei das Schöne natürlich auch noch ein Bewusstsein dann bei Brinnig auch für deutsche Filmgeschichte ist, weil Erik Ode ja auch ein Star der deutschen Schlagerfilmkultur als Regisseur war. Und so jemanden dann tanzen zu lassen, das ist schon gut, wenn der Kommissar ein Tänzchen aufführen darf. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen mit diesen Verschiebungen. Ist das nicht dann auch für die Arbeit mit Serienfiguren so? Also wenn du jetzt eine Serienfigur kreieren würdest, beziehungsweise du hast jetzt ja letztens mit dem Matthias Brandt, mit dem Van Meufels eine Figur für den Polizeiruf ins Gleis gestellt. Glaubst du, du könntest mit dem solche, ich sag mal, Abweichungen machen, die du noch mit Faber machen konntest? Also Faber konnte ja auch teilweise ganz merkwürdigen Scheiß machen. Plötzlich mal einfach so eine Folge lang, und es gibt ja bei Faber auch immer den Witz, dass er und Susanne eigentlich immer in anderen Räumen sind. Man weiß überhaupt eigentlich gar nicht, wo die wohnen, weil es ist immer was anderes.
Also Faber ist der Fahnder, sollte man vielleicht erwähnen.
Ja, es ist ja schon so, dass die Serienfiguren selber auch immer merkwürdiger geworden sind. Also dass die Kommissare sich durch ausgesprochene irgendwie Dysfunktionalität auszeichnen, eigentümlich sind. Früher waren die Kommissare ja zum Großteil, die sollten ja im Grunde verlässliche Figuren sein. Das sollten ja Menschen sein wie von der Bundesbahn oder postbotenartige Beamtenverlässlichkeit auch in der Serie. Also das waren sozusagen lauter Papas und beruhigende Figuren in gewissem Sinn. Das hat sich in der Neurotik der 90er dann doch langsam irgendwie verschoben, würde ich mal sagen. Vielleicht sind so zwei wie die beiden Münchner Kommissare noch die letzten irgendwie verbliebenen, wirklich verlässlichen. Das ist ja immer die Verhältnismäßigkeit. Wenn man einen ohnehin durchgedrehten Kommissar hat, der auch in seiner Besonderheit sozusagen, dann ist sowas gewissermaßen nichts Besonderes. Mhm. Ja, dann, also, aber wenn man zwei Figuren hat, die sich immer ausgezeichnet haben durch extreme Verlässlichkeit und Normalität in gewissem Sinn, dann ist natürlich eine Sequenz, die da völlig aus dem Ruder schlägt, die muss dann auch diskutiert werden. Also da kann es ja passieren, dass die Serienfiguren selber sagen, nö, mache ich nicht, ist mir zu doof. Oder sagen, das dürfen Polizisten nicht, weil dann kriegen sie selber wieder Ärger, dann kriegen sie Post von ihrer Polizeigewerkschaft, mit der sie ja alle irgendwie in engem Kontakt sind, und dann würden sie sich wahrscheinlich zu einer solchen Abweichung nicht mehr hinreißen lassen, in gewissem Sinn. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Kommissare, wenn man heute auf die Fernsehlandschaft guckt, natürlich die Chefneurotiker schlechthin sind.
Aber eben weil Olaf schon die Figur erwähnt hat, die Matthias Brandt spielt eben, also Cassandras Warnung, war dieser Polizeiruf von dir, der tanzt ja auch dann am Ende. Und das ist so eine Szene, wo er auch eigentlich vorher sehr deplatziert in dieser neuen Stadt, wo er ankommt. Und das ist ja dann auch richtig, wenn er sich so gehen lässt.
Ja, also da handelt es sich aber immer dann, man muss dann in dem Fall, das gilt auch für Scharlach Roter Engel oder so von gestern Abend, man muss halt dann auch von dem Autor sprechen, der diese Dinger schreibt. Der Günther Schütter, der aus dem heraus dann halt immer wirklich absolut, sozusagen, der hat dann noch verrücktere Ideen, als sie einem irgendwie bei der Inszenierung oder sonst wo einfallen würden, sondern da stehen schon im Drehbuch dann Dinge, von denen man das Gefühl hat, eigentlich macht man die Filme dann auch nur wegen diesen irren Szenen, die Günther sich hat einfallen lassen.
Da wollten wir uns jetzt eigentlich genau eine aus der Scharlachrote Engel anschauen. Sind wir schon soweit?
Aber du sprichst ja immer gern von der Geschwindigkeit. Gibt es eigentlich bei dir Fälle oder beim Dreh, wo euch sozusagen die Geschwindigkeit so mitgerissen hat, dass ihr dann sozusagen euren inneren Brinnig mal entdeckt habt?
Ja, das hat der Günther schon beim Schreiben natürlich mit der Merkwürdigkeit der Edgar Selge-Figur gespielt, also die ja nun wirklich die schöne Spannung zwischen diesen beiden, also der Michaela Mayer, dem Edgar Selge, war ja, dass sie immer absolut normal war, während er irgendwie alles Neurotische, Aberwitzige, Bescheuerte irgendwie machen durfte, was bei ihr auch in dem Film einmal zu einem Wutanfall führt, im Sinn von, sie dürfen immer alles machen und ich muss dann quasi hier so den Rest aufräumen, den sie in ihrem Irrsinn verbrochen haben. Und und dass die da in diesem Augenblick das einzige Mal eigentlich komplett unisono sind, selber sich völlig entäußern in Verblödetheit, das war lange Zeit, dann wurde darüber auch debattiert, aber letzten Endes hat es ihnen dann eigentlich einen riesigen Spaß gemacht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man da jemanden dazu treiben muss. Das hatte Herr Brinich wahrscheinlich bei den lachenden Kommissaren da im Drehstuhl. Übrigens kommt in Helge Schneiders neuem Film, das habe ich gesehen, so ein Ausschnitt vor, wo der auch da drin sitzt in so einem Drehstuhl und man immer nur jedes zweite Wort versteht, weil diese Dinge. Und dann kommt wirklich eine Dialogszene vor, in der man nur jedes zweite Wort versteht. Ist großartig. Also diese Stühle haben noch lange nicht sozusagen erschöpfend dem deutschen Film gedient. Da kommen immer noch neue Ideen.
Aber wie ist das prinzipiell, wenn man zum Beispiel mit so Serienfiguren arbeitet? Wie weit kann man gehen? Hängt das dann auch immer von den Schauspielern selber ab? Oder gibt es da auch Senderauflagen?
Ja, Auflagen in dem Sinne, es gibt jetzt nicht irgendeine Kladde, wo drin steht, was der machen darf und was nicht, sondern es gibt einfach sehr viele Besprechungen. Es gibt sehr viele Sitzungen, es gibt sehr viele, bevor man das Drehbuch schreibt, während es geschrieben wird, dann bei der nächsten Fassung, der letzten Fassung. Und dann gibt es natürlich dann auch noch die Täter-Täts quasi zwischen Regie und Schauspielern, die dann die ganze Sache dann nochmal neuer ausloten. Die Redakteure fühlen sich natürlich verantwortlich, die kriegen ja dann auch immer die Briefe, wenn irgendwas nicht stimmt oder wie ich gestern erzählt habe, der Arm auf der falschen Seite ist oder so und müssen sich dann also quasi verantworten vor den Zuschauern. Deshalb muss man bei den Wünschen der Redakteure manchmal auch tolerant sein, weil man selber ja auch nicht an deren Stelle sitzen will und von irgendwelchen Briefen beworfen werden möchte, die man dann auch noch beantworten soll. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass im Grunde zwischen Regie und den Schauspielern, denn auch die Sender sind ja auf diese Schauspieler, die dann Stars sind in dem Moment, so angewiesen, dass die Stars auch eine gewisse Narrenfreiheit haben und dass man mit denen gemeinsam, wenn sie Lust haben, das auszuprobieren, dann auch ziemlich verrückte Wege gehen kann. Oft ist es so, und das war beim Fahnder fast tragisch, dass sich diese anfangs sehr verschworene Gemeinschaft in diesem Aquarium hieß, dieser Container, in dem sie sich da immer bewegt hat, sich in dem Moment, wo die Serie rauskam, da hatten die schon ganz viele Folgen, ich glaube erst nach 20 Folgen kam die erste Ausstrahlung. Das Ding war von Anfang an irgendwie ein Hit und dann kam man 2 Jahre später dazu und auf einmal waren die untereinander komplett verkracht oder verkriegt, weil sich irgendwie durch den Publikumszuspruch einige davon zurückgesetzt fühlten, die anderen dann aber sozusagen ihren Ehrgeiz erst richtig entwickeln konnten. Also die Mannschaften, die eigentlich das Wichtigste sind bei einem Polizeifilm, die Glaubwürdigkeit der Gruppe, die man da bilden will und die möglichst auch eine Gruppe für die Zeit der Dreharbeiten ist, die verschworen ist, die hat manchmal unter dem Erfolg extrem gelitten.
Gibt es eigentlich eine Serienfigur, die du immer entwickeln wolltest?
Ja, ich würde ja immer gerne nochmal die großen Figuren der was es in den 50er, 60ern in Amerika gab, bei uns auch, aber nie so richtig glaubwürdig. Ich würde irrsinnig gerne mal eine Privatdetektivfigur wieder auf eine andere Ebene stellen. Erstens glaube ich, dass die Detekteien insgesamt aus dem Boden schießen wie verrückt, weil jeder seinen Nachbarn inzwischen bewachen lässt, glaube ich, irgendwie und froh ist, wenn er für Tausende von Euro irgendein Fehltritt entdeckt hat. Und ich denke, dass die Paranoia so überhand genommen hat in dieser ganzen Konzern-Bundesrepublik, dass man mit einem weiblichen Privatdetektiv zum Beispiel, glaube ich, wirklich irgendwie eine gute Figur machen könnte. Aber das denke ich schon seit 10 Jahren. Da merkt man aber bei den Sendern, dass die doch auf diese, so wie sie selber öffentlich-rechtlich angestellt sind, sind sie auf die öffentlich-rechtlichen Vertreter der Polizeigewalt dann doch sehr fixiert und können sich eigentlich jetzt so private Figuren. Ich glaube, der einzige Privatdetektiv, der sich noch bewegt im deutschen Fernsehen, ist Klaus-Theo Gärtner. Alle anderen sind abgeschafft worden. Waren auch nie so richtig gut. Also das konnten die Amerikaner von Anfang an besser. Und komischerweise kommen ja in französischen Filmen, es will dann auch sehr wenige Privatdetektive vor, so als sei Europa dafür irgendwas.
Ja, ein sehr schöner Ausschnitt aus dem Tatort. Tote brauchen keine Wohnung. Leider etwas zeitversetzt, weil Timecode-Angaben nie ganz übereinstimmen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt von dieser großen Konfrontation am Anfang der bayerischen Axiome Sedlmayr und Bayerhammer, weil, um daraus zu zitieren, also das hat man jetzt schon schön mitgekriegt, Sedlmayr wurde, also die Sedlmayr-Figur als Bauhai, der quasi unter Verdacht steht, eigentlich Leute beseitigen zu lassen, um dann die Wohnungen ausräumen zu können und die Gebäude abreißen, wurde dann eingestuft vom Rundfunkrat des BR kurz nach der Erstsendung als äußerst brutal und menschenverachtend. Ich weiß nicht, wie eine Darstellung menschenverachtend, ja, egal. Jedenfalls wurde der längere Zeit nicht ausgestrahlt. Mittlerweile ist er als Klassiker eigentlich wieder akzeptiert. Ist eben auch einer der wenigen, der in dieser Tatort-Sonderreihe vorgekommen ist. Und es ist ein recht ungewöhnlicher Auftritt jedenfalls, also auch ein sehr memorabler. Und da wollte ich eigentlich zuerst mal drüber reden, wie ist das so mit Casting für dich? Zum Beispiel, wenn du in so Fernsehkontexten arbeitest, weil ja doch, also eh klar, wenn jetzt sowas wie Polizeiruf, wo wir vorher gesehen haben, da gibt es die Hauptfiguren, aber man merkt schon bei dir, das zieht sich ja durch die ganze Karriere durch, sowohl Crew und Cast, da hast du ja immer wieder Leute, mit denen du zusammenarbeitest und die dann offensichtlich auch in diese Fernsehproduktionen reinbringen kannst. Wie schwierig ist sowas?
Das Casting ist ja auch sowas, was man im Grunde im Laufe der Jahre dann erst lernt. Am Anfang ist man froh, wenn man in irgendwelche Serien reinfällt, wo der Hauptcast eigentlich schon besteht. Und an der Besetzung von Klaus Wennemann als Fahner war ich auch gar nicht wirklich beteiligt, außer dass ich als erster Regisseur, mit einer der ersten Folgen gemacht hat, ihn im Boot gesehen hatte, den Wennemann. Da hat er den Maschinisten gespielt und war großartig gewesen, also war dagegen gar kein Einwand. Dann trifft man auf die Schauspieler und ich denke, dass die Figuren, die also, das ist bei dem Gustl Bayerhammer genauso, Sedlmayr auch, der ja dann in Polizeiinspektion 1 selber Polizisten gespielt hat, jahrelang, bis die Serie dann eingestellt wurde, weil Sedlmayr sich so daneben benommen hatte, dass der Ringelmann gesagt hat, so jetzt ist Schluss. Das würde sich heute kein Produzent mehr erlauben, aber der hat einfach die Serie von einem Tag auf den anderen einfach gesagt, so Herr Sedlmayr, jetzt ist Feierabend, das hat mir der Elmar Wepper mal erzählt, finde ich beeindruckend. Also man hat es mit Schauspielern zu tun, die als sogenannte Volksschauspieler gelten. Also das sind Leute, die gewissermaßen, wie soll ich sagen, wenn Günter Schütter für die Dialoge schreiben würde, dann würden die mit den Dialogen nach Hause gehen und die nochmal umändern. Mhm. Und dann täte man wahrscheinlich nicht schlecht daran, diese Änderungen auch zu akzeptieren, weil sie selber in einer Art und Weise in den Figuren, die sie spielen, vorkommen, dass man fast manchmal denkt, mit Spielen hat das gar nichts mehr zu tun, das ist einfach nur eine Selbstdarstellung. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ja. Sondern es ist eine Form, wie so ein Darsteller, der dann, das waren so Leute, die haben gern gesagt, ich weiß, was mein Publikum will. So, also was mein Publikum von mir erwartet und was sie sehen will. Und das geht dann auch bis zu einzelnen Formulierungen in Dialogen, so was sagt diese Figur nicht. Ja, das ist dann unter Umständen gar nicht so falsch, ihm zu glauben oder ihr, weil die wissen manchmal über diese Figuren besser Bescheid als der Regisseur, der dann gerne irgendeine Formulierung durchdrücken will oder so. Insgesamt ist es natürlich dann im Laufe der Jahre, wenn man dann ein bisschen sicherer wird und auch mit Hilfe solcher Leute wie Wennemann, die man kennengelernt hat und wo einem das dann einmal imponierend vorgeführt wird, wie einer sich eine Figur anzieht, wie einen Taucheranzug, da passt kein Zentimeter mehr dazwischen. Unglaublich, in verschiedenen Folgen, verschieden und immer anders. Aber der hat zum Beispiel bei der Folge Nachtwache mit den Dialogen von Günter Schütter sehr gehadert. Und das hatte zur Folge, dass, sagen wir mal, in etwa ein Fünftel des ganzen Drehbuchs rausflog. Hat dem Film jetzt auch nicht wirklich geschadet. Die Auseinandersetzungen mit Schauspielern über ihre Rolle sozusagen fand ich früher immer, die sind zwar lästig, also man muss dann, früher hat man auch keine großen Dialogproben vorher gemacht, sondern hat das im Grunde alles am Drehort oder in der Maske oder in den schrecklichen Wohnmobilen ausgemacht. Das war anstrengend, hat Zeit gekostet, die Dreharbeiten verzögert und trotzdem hat es was gebracht, das ist überhaupt keine Frage. Irgendwann kapiert man dann vielleicht auch selber, was man Schauspielern zumuten kann, auch an Dialogen, was man ihren Rollen, inwieweit man die erweitern kann gegenüber vorherigen Definitionen, die sie bekommen haben und versucht. Es ist ja so ein, also Casting ist ja wirklich ein chemischer Prozess. Du hast was Geschriebenes und du hast diesen Schauspieler. Mir ist es lieber, ich kenne ihn schon, weil dann weiß ich schon, in welche Richtung die Adaption kommen könnte. Wenn ich ihn nicht kenne, gibt es immer eine Art von magischem Moment, wo du merkst, stimmt's oder stimmt's nicht. Und wenn es nicht stimmt, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, dann muss man sehr schnell reagieren. Also oft in der Probe, in der ersten oder am Drehort irgendwelche Dinge sich ganz schnell überlegen, damit die Rolle dann doch, also meistens muss man ins Buch zurück und dann einfach Sachen umschreiben. Mhm. Weil letzten Endes regiert natürlich einfach die physische Präsenz des Schauspielers. Da kommt man nicht weg. Die Identität des Schauspielers mit dem, was er spielt, ist dann unter Umständen gefährdet, wenn ich ihm versuche, das aufzudrücken an Dialogen, an Verhaltensweisen, was das Drehbuch ihm vorschreibt, die er einfach nicht umsetzen kann. Da muss man schnell reagieren, und wenn ich die Leute kenne, geht das natürlich alles irgendwie eins zu eins. Es kommt natürlich dann noch dazu, dass man muss inzwischen schon fast jede Figur, die man besetzt, mit sehr vielen Leuten eigentlich absprechen. Also es gibt da auch die Redakteure und es gibt die Produzenten und ich glaube, dass in diesen Tatorten damals, wir hatten den eigentlich inszeniert, der Staudte. Ja. Dass in den Tatorten, da gab es keine lange Sitzungen zum Casting. Mhm. Da gab es ein Besetzungsbüro in der Bavaria, und dann gab es dann einen Tag mit dem, den kenne ich noch, den Typen, der da gesessen hat, der war ausgesprochen gut und präzise. Und dann war das erledigt. Dann kam auch nicht aus dem Sender irgendwie, wen habt ihr denn da zusammengestellt? Mhm. Man kann Sachen falsch inszenieren, das kann man vielleicht im Schneiderraum noch retten. Man kann unsinnige Kamerabewegungen machen, die kann man auch noch irgendwie legitimieren. Aber bei einer falschen Besetzung ist der Film im Eimer.
Wonach schaust du beim Casten eigentlich mehr? Danach, wie sich Leute bewegen oder wie Leute sprechen?
Es gibt eine Attraktivität in jeder Hinsicht, die auch eine Attraktivität der Bösartigkeit sein kann, die mir an Schauspielern grundsätzlich gefällt. Und da ist eigentlich alles drin, wie sie reden, wie sie stehen, wie sie sich bewegen, was sie ausstrahlen, Kälte oder Wärme, oder wann sie Wärme ausstrahlen, wann Kälte, oder man besetzt jemanden, wo man denkt, den habe ich noch nie so kühl gesehen, wie ich ihn gerne hätte. Das würde ich gerne mal versuchen, ihn in diese Richtung mit seinem Einverständnis natürlich hinzukriegen. Man schaut immer so, gibt es auch von Brecht diese Geschichte mit dem, was tun Sie, wenn Sie einen Menschen lieben, und dann sagt er irgendwie, ich mache einen Entwurf und sehe, dass er ihm ähnlich wird, und dann denkt der Fragesteller natürlich, dass der Entwurf dem Menschen ähnlich wird, und dann sagt Herr K., nee, der Mensch soll dem Entwurf ähnlich werden. Das hat schon auch mit dem Casting was zu tun, dass man quasi sich Schauspieler aussucht, von denen man glaubt, dass ihre Adaption ein kreativer Prozess ist, der die komplett verändert unter Umständen. Die hat man so wirklich noch nie gesehen, aber irgendetwas daran ist dann eine Stimmigkeit, die einen als Regisseur reizt im Vorhinein. Manchmal gibt es auch Besetzungen, die müssen so kratzen, so wie Kreide auf der Tafel, dass man so den Eindruck hat, das stimmt jetzt nicht so ganz hundertprozentig. Und genau daraus bezieht die Sache dann aber auch ihre Spannung.
Das darf für die Schauspieler nichts, also die Schauspieler müssen sich unwohl fühlen, oder die Schauspieler müssen ein bisschen neben ihrem Klischee stehen?
Unwohl fühlen sollen sie sich überhaupt nie. Das ist immer scheiße. Wenn Schauspieler sich unwohl fühlen, dann hat man auch nicht besonders viel Freude am Drehort. Ich denke, dass sie können manchmal durchaus unsicher sein. Also sie können, auch wenn sie erfahrene Schauspieler sind, in Situationen, geschriebene oder inszenierte Situationen gebracht werden, die ihnen fremd sind. Das kann aber durchaus zu einem interessanten Ergebnis kommen. Also es gab auch gerade bei Serienfiguren. Serienfiguren wissen natürlich, wie sie sich verhalten. Dann sagt ihnen eine Serienfigur, wenn ein Zeuge reinkommt, ich setze mich erstmal hin, und dann schaue ich mir den an, so ist meine Figur, und dann rede ich irgendwann. Und dann sage ich, ja gut, aber so viel Zeit haben wir nicht, du musst eigentlich sofort anfangen zu reden. Na, das macht meine Figur aber nicht. Na, dann lass es uns doch mal wenigstens probieren. Das Gefühl, dass die für ihre eigene Figur haben, das kannst du ja nicht einfach mit einer Eisenstange irgendwie zerschlagen oder sie in etwas zwingen, was sie nicht können. Also meinen größten Krach mit Götz-George hatte ich, als er in irgendeiner Szene, wo er Marita Breuer gegenüber saß im ersten Film, ich ihn gebeten habe, er soll doch jetzt mal bitte aufstehen und zum Fenster gehen. Und er keinen Grund wusste, warum er aufstehen soll. Das stimmte auch. Es gab keinen Grund, außer der, den ich dann in meiner Hilflosigkeit auch noch ausgeplaudert habe, nämlich, dass es gut aussieht, wenn er jetzt zum Fenster geht. Da kann man sich vorstellen, wie er reagiert hat. Dann hat man eine Auseinandersetzung an der Backe, die muss man dann, als älterer Regisseur kann man es besser führen als junger. Also da war ich dann wirklich überfordert gewissermaßen. Also man muss Motivationen finden, und man muss vor allem die Kommunikation mit den Schauspielern, denke ich, muss so sein, dass die in jedem Moment verstehen, was sie machen sollen. Das müssen sie wirklich verstehen. Und es kann aber sein, dass sie manchmal unsicher sind und dass aus der Unsicherheit aber was ganz Tolles erwächst. Und man muss ihnen dann aber, wenn sie sich darauf eingelassen haben, auch wieder das Gefühl geben, siehste, das war jetzt eigentlich super, das war völlig anders, hat sich gelohnt, dass du dich darauf eingelassen hast.
Eine Sache, die mir noch einfällt, hast du eigentlich in deiner Crew sowas wie ein Lieutenant? Also so ein Teammitglied, mit dem du ein sehr instinktives Verständnis hast und mit dem du zusammen quasi die Crew leitest. Also wo du auch weißt, dass der merkt, wenn du gerade mal einen ruhigen Moment brauchst oder sowas, der dann möglicherweise so Produktionsenergie zu sich rüber zu ziehen weiß, um dir diesen Moment zu geben, ohne dass du sagen musst, ich muss jetzt mal kurz zurücktreten oder sowas. Oder jemand, auf den du so vertraust, wenn du selber nicht genau weißt, stimmt die Einstellung jetzt oder nicht, und der sagt ja, und dann weißt du, okay, es ist so.
Naja, letzten Endes sind natürlich die ganzen sogenannten Heads of Departments irgendwie die Leute, mit denen man so ein Verhältnis hat in einer gewissen Weise. Andererseits sind die aber auch jeder immer für sich in ihren eigenen Sparten unglaublich beschäftigt. Und auch der Regieassistent, nach dem klingt das so, was du gerade gesagt hast, das wäre dann eine Funktion, die in dem Moment vielleicht dann so reden könnte. Aber da ist dann auch wieder die Frage, ob ein Regisseur, wie ich das dann annehmen würde gewissermaßen. Also man braucht jemanden, der einem in bestimmten Momenten den Weg frei macht, das ist schon klar, also der für Ordnung sucht und der für Ordnung sorgt und der quasi wie der Zeremonienmeister so mit dem Stock auf den Boden klopft. Ehrlich gesagt merkt man dann aber, nachdem man dann so einen hat, dass man das dann innerhalb von 3 Tagen dann doch wieder selber übernimmt, weil die eigene Dynamik, wann man irgendwie Konzentration braucht, wann Ruhe sein muss, wann alle sich bewegen sollen, um die nächste Einstellung herzustellen und auch durcheinander quatschen sollen, wie sie wollen. Das ist jeden Tag wieder anders. Würde einem jemand versuchen, das abzunehmen, käme es wahrscheinlich sogar zu Dissonanzen in einem gewissen Sinn, weil der kann nicht, der ist ja nicht in mir, der weiß ja nicht, was für eine Sorge ich jetzt habe, bezogen auf die Arbeitszeit, bezogen, ob ich die Szene schaffe, bezogen darauf, ob die Einstellung wohl irgendwann mal funktionieren wird und so. Also eigentlich muss man das, was du jetzt gerade beschrieben hast, muss man im Grunde dann selber auch machen. Oder man kann es so sagen, es ist dann die ganze Crew, die man seit Jahren um sich herum versammelt, die Funktion in dem Moment wahrnehmen kann.
Machen wir noch den letzten Ausschnitt, nachdem wir schon so viele jetzt von Auseinandersetzungen geredet haben, und zwar aus, wie wir gerne sagen, der bessere Cape 4, die Folge Der Fahnder der Baal. Genau, also Faber, der Fahnder, verprügelt Hannes Jenicke, den er damals ins Gefängnis gebracht hat, der wieder rauskommt und seine Familie bedroht. Die Folge wurde damals dann nicht ausgestrahlt, außer, glaube ich, nur verspätet vom WDR oder so.
Ich meine, da sieht man jetzt mal vom Verbotenen, also vom Verbot der Folge, die nicht nur diese Szene vorzuweisen hatte, das war die erste wieder Günter Schütter, die erste Zusammenarbeit überhaupt von Schütter und mir, die dann auch realisiert wurde. Man sieht da aber natürlich auch einen Schauspieler, finde ich, obwohl es ist eine sehr kurze Szene im Prinzip, ja. aber den Wennemann in seiner ganzen Energie. Ich habe nie wieder einen solchen Schauspieler, der diese ganz spezifische, fast straßendackelartige Körperlichkeit hat und eine solche Intelligenz in der Sprache und eine solche Schnelligkeit in den Reaktionen auch, also in den Unterschiedlichkeiten der Stimmungen und so. Ich habe irgendwann mal, als er dann viel zu früh gestorben ist, gesagt, der war für mich beim Sprechen, dem zuzugucken, manchmal wie der Monologe, bei denen sich andere ablagen irgendwie, wie die der im Kopf behalten hat. Und wenn man 3 Sätze ausgetauscht hat, dann hat er sie trotzdem richtig im Kopf. Und dann in einem Tempo wie so ein Slalom, Spezialslalom, kam aus der Hüfte. Das kam von 0 auf 100 in einer Sekunde. Ohne Mühe, ohne dass man die Anstrengung des Schauspielers dabei sieht. Das ist aber dann ein Geschenk. Also das kann man in jemanden nicht hineinbauen. Das kann man nicht hinein inszenieren, sondern das ist die seltene Sensation eines Schauspielers, der einfach vom Leben gezeichnet ist und das auch in unglaublicher Weise in die Filme, gerade in diese Fahnder-Figur, die er nicht mochte, also das war ihm alles, war ihm zuwider, dass er so quasi so ein Vorabendstar wurde. Rohrbach hatte ihm immer versprochen, es gibt nicht nur einen Szymanski-Kinofilm, es wird irgendwann auch mal ein Fahnder-Kinofilm geben, den gab es nie, und er wurde immer bitterer und hat dann den bösen Therese-Giese-Spruch vom Abstieg zum Ruhm irgendwie benutzt, um dann irgendwann, nach der Folge, die wir gestern, die wir gestern gesehen haben, da hat er dann offiziell das Handtuch geworfen und ist nach 7 Jahren eigentlich viel zu früh, beinahe, wenn man denkt, wie lange die Serie dann mit wechselnden anderen Partnern noch gehalten hat, aus der Sache ausgestiegen. Also einer, der immer mit sich haderte, der wirklich kein leichter Zeitgenosse war, aber also auf seine Weise ein genialer Schauspieler.
Gab es eigentlich damals Probleme wegen der Rechte? Also ich meine, Cape Fear, den Roman gab es ja auf Deutsch, Ullstein, gelbe Reihe, schön gekürzt, auch auf Format. Das ist ja sehr offensichtlich Cape Fear. Also das ist ja jetzt nicht so, nur mal so ein bisschen so angetitscht, sondern so richtig, das ist ja
der Plot. Ich bin gar nicht so präsent, sind da auch Sätze?
Nee, aber also sogar einzelne Szenen und sowas, das ist schon recht präzise. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Verdichtung des Kerns des Romans, der auch nie tut, als ob das was anderes sei eigentlich als Cape Fear in 50 Minuten.
Ja, hinterher kam ja dann noch die Scorsese-Verfilmung, also diese Variante. Das, was mich aber an der Sache ja... Ehrlich gesagt habe ich beim Scorsese die Essenz des Films nicht mehr gespürt, nämlich dass der Gangster eigentlich der normalere Typ ist als der Polizist. Also dass es dem Gangster gelingt, durch geschicktes Verhalten, wie hier auch, etwas aus dem Polizisten herauszuholen, wie ein Fremdkörper aus ihm rauszuholen, was schlimmer ist als er selbst gewissermaßen. Das fand ich dann, hat Dennemann eigentlich gezeigt. Also dass der sich ein Gesicht zeigte und deshalb wurde die Sache natürlich dann auch nicht mehr ausgestrahlt. Erstmal im ersten Gang, weil man das Gefühl hatte, das wollen die Leute nicht sehen. Das kann nicht sein, dass die den Verlässlichen, damals ja noch verlässlich, mussten die alle keine Vollneurotiker sein, die Polizisten, sondern eben Menschen, mit denen man gerne ein Bier trinken geht sozusagen. Und das schien ihnen nach dieser Folge nicht mehr gegeben zu sein.
Aber als Stoff ging es ja zuerst mal durch. Also
ja, aber das ist wie die Stelle, von der ich glaube ich auch mal erzählt habe in Hotte, wo eben Hotte Maticiewicz in einer sehr schwierigen Situation dann die Mutter eines Mädchens, das er angesprochen hat, ob sie für ihn auf den Strich geht, entsetzlich verprügelt, weil er bei ihr so eine Silberkiste mit so Besteck gesehen hat. Und die kommt ihm in die Quere und will ihn sogar aus der Wohnung drängen und dann dreht er komplett durch. Das stand auch so im Drehbuch und war dann aber, wie diese Szene auch jetzt hier, Gegenstand einer Debatte, die eigentlich dann immer so läuft, ja, aber das, also bei Hotte stand zum Beispiel, Hotte schlägt sie, wir erkennen ihn nicht wieder. So, dann war aber die Schlägerei dann wirklich so hart, dass jemand gesagt hat, ja, auf die Frage, aber das stand doch im Buch, ja, aber nicht so. Mhm. Das heißt, bezieht sich ja dann auf die Fantasie desjenigen, der das Buch liest, dass es so nicht drin stand. Natürlich ist die Definition, wir erkennen jemanden nicht wieder und auch hier sollte es so sein, dass auch wir erschrecken und sagen, sag mal, also der, den wir kennen, der, dem wir vertrauen, der wird plötzlich eine andere Figur in diesem Augenblick. Das war ja der Sinn der Sache. Trotzdem ist aber da dann von oben gewissermaßen die Marschrichtung, eine bestimmte Ecke von sich selbst fremd sein, bitteschön nicht durchbrechen. Mhm. Dazu braucht man auch Schauspieler, die das dann mitmachen. Also auch ein Serienschauspieler wie Wennemann, der zu dem Zeitpunkt also auf dem Höhepunkt seines Ruhms war. Es hätte andere Schauspieler sicherlich gegeben oder gäbe es heute auch Serienschauspieler, die Szene gar nicht drehen würden. Oder jedenfalls nicht so, in gewissem Sinn. Also nicht mit dieser bösartigen Energie.
Ja, wir sind ja sozusagen auf die große Frage, die wir jetzt noch hier noch haben, quasi gerade noch vorbeigeschlittert, nämlich die rechte Frage. Und zwar hatten wir uns mal auch angeguckt, deswegen auch die Frage nach Cape 4, ob da nicht Ullstein irgendwann mal auf der Matte stand. Wie ist es eigentlich mittlerweile auch mit der Leistbarkeit von Rechten im Fernsehen? Weil wenn man sich so die großen Zeiten anguckt, 50er, 60er, 70er, ist da ja Klassik und auch moderne Klassik, wenn man so will, inklusive Krimis am laufenden Meter gekloppt worden. Das gibt es ja mittlerweile kaum noch. Also ich hätte echt Probleme zu sagen, wann in den letzten Jahren mal was wirklich Ernstzunehmendes adaptiert worden ist, ne? Fürs Fernsehen, was Größeres, auch in Deutschland, also gerade in Deutschland.
Naja, es ist natürlich bei also mit diesen unzähligen Detektiv-Polizei-Stories, die Tag für Tag sozusagen bei uns im Fernsehen durchrattern. Man müsste sich dann mal dann wirklich großflächig damit beschäftigen, ob wie viele Muster es da eigentlich gibt. Ich glaube, dass es letzten Endes sehr wenige sind. Also die Rachemuster und die Person aus der Vergangenheit Muster und das, also diese, dass man die im Grunde, man hat keine endlosen Variationsmöglichkeiten. Man kann es nur immer dann anders machen. Man kann es anders im Detail machen, landet aber, glaube ich, beim Genre, Gott sei Dank, das ist ja dann auch wieder sein Charme und seine tiefe Verlässlichkeit, die es ausstrahlt, landet man dann doch bei bekannten Topoi, die man allerdings irgendwie 120.000 Mal noch anders variieren kann im Detail. Das stimmt schon. Das heißt, man kommt bei einem Thriller wie dem wahrscheinlich gar nicht zu dem Punkt, sagen zu müssen, wir haben jetzt hier Cape Fear abgekoppelt. Mhm. Denn die Geschichte, dass ein Gangster aus dem Gefängnis kommt und dem Polizisten, der ihn eingebuchtet hat, Rache schwört, da wird man 20 Vorbilder finden dafür. Mhm. Und auch Cape Fear hat es unter Umständen irgendwo hergeholt.
Also wir dachten jetzt noch nicht mal mehr unbedingt an nur an Krimis. Also wir dachten generell auch an Literatur. Es fiel uns so ein,
ja,
als...
Weil früher war ja doch die Literaturadaption...
Franz-Peter Würten, ne? Ganz weit vorne.
Ja, und heute, was meint ihr, was ist der Unterschied?
Naja, also ich habe jetzt schon seit längerem keine Jean Le Carré-Verfilmung aus Deutschland mehr so gesehen.
Ja gut, das hat aber damit zu tun, dass die rechte Frage einfach unbezahlbar geworden ist auch teilweise. Also das ist die Internationalisierung. Okay. Früher gab es ja diese Verfilmungen, also diese John Le Carré-Verfilmung, die ihr meint.
Endstation.
Ja, genau. Ja. Das waren Sachen, die wurden dann extra nur für Deutschland speziell billig verkauft. Mhm. Ja. Da man das Gefühl hatte, das sieht dann sowieso kein anderer auf der Welt. Inzwischen wissen wir aber, sind alle Netze offen und alle, deshalb kann man das nicht mehr so, die Rechte nur für ein Land und in eine Sprache zu verkaufen. Wenn der Stoff mal gut gemacht ist, dann ist der weg gewissermaßen. Darauf lässt sich keiner mehr ein.
Also ist sozusagen dann, dein Vater hat ja zum Beispiel in den deutschen 12 Geschworenen, und ich glaube, von den 12 Geschworenen gibt es ja für wahrscheinlich jedes Land auf dieser Erde eine Variante.
Ja, das stimmt. Oder es gab auch unglaublich viele allein deutsche Seminon-Verfilmungen im Fernsehen in den 60er Jahren, die sicherlich auch nicht so wahnsinnig teuer waren, weil kein Mensch sich erwartet hat, die in irgendeiner Weise außerhalb Deutschlands jemals das Licht der Welt erblicken, sozusagen. War auch nicht so.
Gibt es aber eigentlich so eine Literaturadaption, die dich interessieren würde? Ist egal, ob jetzt John Le Carré oder
Tolstoy. Henry James hast du ja schon gemacht.
Genau, Henry James haben wir ja schon.
Ja, naja, Le Carré, es gibt Adaptionen von Genre-Literatur, die mich schon wahnsinnig, wahnsinnig reizen würde. Es gibt schon, also Russ Summers ist zum Beispiel so einer dieser der allererste Krimi, den er geschrieben hat, im geteilten Berlin spielt, mit diesem unfassbaren Tunnel unter der Mauer.
Kälter als der Kalte Krieg,
ja, auf Deutsch. Das ist unglaublich gut, nur kann man einfach davon ausgehen, dass man solche Rechte heutzutage gar nicht mehr bezahlen kann.
Ja, Ross Thomas ist ja irritierenderweise überhaupt fast nicht verfilmt worden. Es gibt einen Charles Bronson-Film aus den 70ern, das ist, glaube ich, die einzige offizielle Adaption.
Ja. Also er hat vor allem nicht die Ross Thomas irgendwie so... Stimmung.
Ja. Aber ist ja ganz interessant, ja, auch genau wie George V. Higgins. Ne? Ist ja auch bis auf diesen missratenen Versuch letztes Jahr, gab es ja vorher auch nur einen mit Friends of Annie Call. Die sind ja so ein bisschen so eine gleiche Gewichtsklasse, die auch eine gleiche Intelligenz haben. Es sind beides wahnsinnig gute Dialogautoren auch gewesen.
Es gab auch mal einen Versuch vom Thomas Kuchenreuther aus München, einen Philip K. Dick-Stoff zu machen in München. Aber da saßen dann auf dem, das war der Roman Ubik. Und da saßen dann irgendwelche Esoteriker aus Südstaaten irgendwie drauf und schrieben lange Briefe, wie sie sich, die konnten den Film, hätten den nie auf die Beine stellen können. Die wussten gar nicht, was sie mit den Rechten eigentlich anfangen. Die waren froh, dass jemand sich dafür interessiert, aber sie wollten Einfluss haben. Und das wirkte dann auch über kurz oder lang als eine relativ komplizierte Geschichte.
Der Oliver Storz sagt ja in deinem... Ich kann es nur wiederholen, wirklich ganz, ganz, ganz großen Werk, Lawinen der Erinnerung, dass er erschrocken ist von der Idee, dass man seine Filme erinnern könnte. Wie sieht das mit dir aus? Hast du ein Ewigkeitsschrecken oder ein Endlichkeitsschrecken für dein Schaffen?
Ich glaube, ehrlich gesagt habe ich sowas wie eine Ewigkeitshoffnung. Also, dass man irgendwie dann doch das ein oder andere hergestellt hat, was bleibt. Ich habe auch die sehr forsche Antwort von Oliver auf die Frage, was von seinen Sachen bleibt, und dann kommt er sofort wie aus der Pistole geschossen: Nichts. Ich weiß nicht, ob das nicht ein vorauseilender sozusagen irgendwie Sarkasmus ist den eigenen Dingen gegenüber. Fast Selbstbestrafung ist in dieser Art und Weise, sich so zu äußern zu dem, wofür man sich irgendwie 30 Jahre geplagt hat. Also die Hoffnung, glaube ich, dass man, also da muss man schon rechnen, dass Regisseure oder Autoren die Hoffnung haben, dass die Dinge bleiben eigentlich.
Der freundliche Tonmann ist jetzt leider Gottes quasi erst in der allerletzten Sekunde gekommen, weil ein Blick so auf die Uhr jetzt so nahelegt, dass wir jetzt doch leider langsam zum Schluss kommen müssen, weil Dominik Graf jetzt auch zum Flughafen muss. Aber diejenigen von Ihnen, die in Wien, Umgebung und so weiter wohnen, nächste Woche ab dem 21. ist Dominik Graf im Österreichischen Filmmuseum. Da gibt es dann noch viel, viel mehr zu sehen. Auch einiges, was wir immer hier mal so erwähnt haben, was aber nicht hier lief. Und er ist für 4 Tage da und da wird weiter geredet, 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 geredet. Das geht die ganze Zeit nur so durch. Danke. Ja. Vielen, vielen Dank, Dominik Graf. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke, ja.